Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Offenbarung. Diesmal geht es weiter mit dem Schreiben an die Gemeinde in der kleinasiatischen Stadt Thyatira. Schön, dass Sie zuhören. Unsere Entdeckungsreise durch die Bibel ist zurzeit eine Rundreise, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Jesus wendet sich im Buch der Offenbarung an 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien. Und diese 7 Gemeinden liegen alle auf einer bekannten Postroute, die als Rundweg angelegt worden war. Auf dieser Route kommen wir nun ins Landesinnere nach Thyatira. Thyatira lag in einem Tal und war im 1. Jahrhundert eine römische Garnisonsstadt. Die Weltmacht hatte dort eine ihrer Elitetruppen stationiert, was die Stadt aus militärischer Sicht zu einer der sichersten in der Region machte. Unter Vespasian, römischer Kaiser von 69 bis 79 nach Christus, erlebte Thyatira einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Stadt entwickelte sich zu einem führenden Zentrum für eine ganze Reihe von Handwerksinnungen, für Töpfer und Gerber, daneben Weber und Färber und die komplette Textilverarbeitung. Thyatira hatte sich in der Antike einen weltweit bekannten Namen gemacht als die Stadt der Textilbranche und der Purpurfärberei. In diesem Zusammenhang erfahren wir auch in der Bibel zum ersten Mal von dieser Stadt. Denn Lydia, die mit Purpurstoffen handelte, kam aus Thyatira. Und sie war es, die durch den Zeltmacher Paulus in Europa zum Glauben an Jesus gekommen ist. Was Jesus seiner Gemeinde in Thyatira zu sagen hat, hören wir im Buch der Offenbarung in Kapitel 2. Dort beginnen wir nun mit Vers 18. Ich lese, was Jesus dort sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Auch in seiner Botschaft an die Gemeinde in Thyatira stellt Jesus sich als Absender des Schreibens vor. Und erneut haben seine Worte viel mit dem Inhalt der Nachricht zu tun. Jesus präsentiert sich in Vers 18 zunächst einmal als der Sohn Gottes. So wird er im Buch der Offenbarung nur hier genannt. Jedoch findet sich in Kapitel 1 eine indirekte Entsprechung, wenn von Gott als seinem Vater die Rede ist. Jesus wählt in Vers 18 den Titel Sohn Gottes, wohl vor allem deshalb, um sich als der Sohn Gottes aus Psalm 2 vorzustellen. Der wird Gottes Herrschaft durchsetzen, allen irdischen Herren und ihrem Widerstand zum Trotz. Das greift Jesus gegen Ende des Schreibens an die Gemeinde in Thyatira auf und bezieht sich dabei ausdrücklich auf Psalm 2. Des Weiteren stellt sich Jesus in Vers 18 mit den Worten vor, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Die Formulierung Füße wie Golderz macht nicht ganz deutlich, was Jesus hier meint. Er bezieht sich jedoch darauf, wie er dem Johannes in Kapitel 1 erschienen ist. Und dort ging es um Folgendes. Seine Füße waren gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Wie wir bei der Auslegung der Verse in Kapitel 1 schon gesehen haben, geht es also um Füße, die aussehen, als glühten sie, und um Augen wie Feuerflammen. Feuer hat in der Sprache der Bibel sehr oft mit Gottes Gericht zu tun. So auch hier. Jesus, der Gottessohn aus Psalm 2, tritt der Gemeinde in Thyatira als Richter gegenüber. Und zwar als der Richter, dessen unfehlbarem Blick nichts entgeht und dessen glutähnliche Füße sein Gerichtsurteil auch durchsetzen werden. Diese Eröffnung von Jesus lässt schon vermuten, die Zustände in der Gemeinde in Thyatira scheinen noch ernster zu sein als die in der Gemeinde in Pergamon. Denn dort hatte Jesus anfangs von seinem scharfen Wort gesprochen, das alles Böse und Falsche von seiner guten Nachricht trennt. Doch hier kommt Jesus nun auf seinen alles durchdringenden richterlichen Blick und auf seine glühend flammenden Füße zu sprechen. Jesus ist also bereit, sein Urteil gegen allen Widerstand durchzusetzen. Das deutet auf eine inhaltliche Steigerung hin, was die Missstände in der Gemeinde angeht. Doch selbst wenn Jesus hier gleich zu Anfang recht massiv auftritt, verschweigt er doch nicht, was sein unbestechlicher Richterblick Lobenswertes an der Gemeinde findet. Wir lesen in Vers 19: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Jesus kennt seine Nachfolger in Thyatira sehr gut. Er weiß ganz genau, wie es ihnen geht und was sie tun. Und es ist nicht wenig, was Jesus, der Herr der Gemeinde, an seinen Leuten in Thyatira lobt. Jesus spricht in Vers 19 zunächst einmal von ihrer Liebe. Wie wir bei der Botschaft an die Christen in Ephesus schon gesehen haben, zuerst hat Gott den Menschen geliebt. Und wer sich dieser Liebe anvertraut, wer sich so sehr von Gott geliebt weiß, in dem wächst nun seinerseits die Liebe, sowohl die Liebe zu Gott als auch zu anderen Menschen. Hatten die Christen in Ephesus diese erste und wichtigste Liebe verlassen, so hebt Jesus nun ausdrücklich hervor, dass seine geliebten Leute in Thyatira an seiner Liebe zu ihnen festgehalten haben. Und auch ihre Liebe zu ihm hat offensichtlich nicht nachgelassen. Im Gegenteil, am Ende von Vers 19 hören wir Jesus sagen: Ich weiß auch, dass ihr in all dem jetzt noch eifriger seid als früher. Nach ihrer Liebe spricht Jesus in Vers 19 auch lobend von ihrem Glauben. Glauben meint in der Bibel ja zunächst einmal, Gott zu vertrauen. An diesem Glauben haben sie festgehalten, die Christen in Thyatira. In der Offenbarung kann Glaube auch oft mit Treue übersetzt werden, so wie zum Beispiel in der Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. Dort war von Antipas die Rede, von dem Jesus sagt: Mein treuer Zeuge, der getötet wurde. Wir könnten hier genauso übersetzen: Mein gläubiger Zeuge. Doch das passt im Zusammenhang nicht so gut. Meint Jesus in Vers 19 also eher Treue als den Glauben? Dann ginge es wohl vor allem um die Treue der Christen in Thyatira, mit der sie sich außerhalb der Gemeinde zu Jesus bekennen. Liebe haben sie, die Jesus-Nachfolger in Thyatira, und Glauben. Und das wirkt sich selbstverständlich ganz praktisch aus, wenn beides echt ist. So schrieb Paulus, der frühere Pharisäer: Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Dementsprechend findet Jesus, nach Vers 19, in der Gemeinde von Thyatira auch den Dienst. Dienen meint die fürsorgliche und ganz praktische Hilfe für andere Menschen. Das gehörte für die Christen in Thyatira ganz einfach dazu, zu ihrem Glauben an Jesus. Und Jesus lobt sie dafür ausdrücklich. Schließlich weiß Jesus auch um die Geduld, um das beharrliche Durchhalten seiner Gemeinde in Thyatira. Auch dort haben die Christen mit Widerständen zu kämpfen. Und sie müssen erleben, wie Leute auftreten, die die gute Nachricht von Jesus verdrehen, ja sogar bis zur Unkenntlichkeit verstellen. Jesus kennt die Liebe und den Glauben, das Dienen und das geduldige Ausharren seiner Leute in der Stadt der Weber und Färber. Und stellte er bei den Ephesern noch fest, dass sie die erste Liebe verlassen hatten, so spricht er hier in Vers 19 vom genauen Gegenteil, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Die Christen in Thyatira haben zugenommen, nicht an Pfunden, sondern an ihrer Liebe, ihrem Glauben, ihrem Dienen und in ihrem standhaften Warten auf Jesus. Es ist Jesus selbst, der das feststellt. Was für ein beeindruckendes Lob. Und das will ich hier auch noch einmal ausdrücklich festhalten, damit wir nicht sofort wieder vergessen, wie sehr Jesus seine Gemeinde in Thyatira lobt. Denn jetzt hört die Gemeinde auch sehr deutlich und zum Teil sehr drastisch, was Jesus an ihr auszusetzen hat. Und dabei ist er doch zugleich derjenige, der sie liebt und ihr beisteht. Da heißt es in Vers 20: aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ähnlich wie bei seiner Botschaft an die Gemeinde in Pergamon bezieht sich Jesus auch hier auf eine Person aus der Geschichte Israels. Bei den Christen in Pergamon nahm Jesus Bezug auf Biliam, den Seher und Wahrsager. Hier in Vers 20 spricht er nun von Isebel. Isebel war die Tochter des Königs von Phönizien, und Ahab, König von Israel, heiratete sie. Doch ihr Einzug in das Königshaus Israels bedeutete keineswegs, dass Isebel auf ihre kanaanitischen Götter verzichtete. Im Gegenteil, im Zuge seiner Heirat mit der phönizischen Königstochter ebnete Ahab in Israel den Weg für die Verehrung ihrer Götzen. Und damit verging er sich an dem Gott Israels, und zwar noch viel mehr, als seine Vorgänger es getan hatten. So wurde der phönizische Fruchtbarkeitskult im Nordreich Israels salonfähig. Es handelte sich nämlich keineswegs um eine Privatangelegenheit der Königin. Hunderte von Propheten der fremden Götter holte Isebel ins Land und sorgte für ihren Unterhalt. So wurde der Name Isebel zum Inbegriff für falsche Propheten und für Lügenprophetie. Im ersten Buch der Könige erfahren wir außerdem, wie Isebel andere dazu verführte, Unrecht zu tun. Also zu tun, was aus der Sicht Gottes böse ist. Genau diese beiden Aspekte greift Jesus nun in unserem Bibeltext in Vers 20 auf. In der Gemeinde in Thyatira gab es offensichtlich eine Person oder eine Gruppe, von der Jesus sagt, das ist eine Isebel, also eine falsche Prophetin oder eine ganze Gruppe von Lügenpropheten. Und wie ihr Vorbild aus dem Alten Testament, so verführt auch diese Isebel in Thyatira andere Menschen. Vor allem aber verführt sie Menschen in der Gemeinde, die Jesus hier mit »meine Knechte« bezeichnet. Die Lügenprophetin verführt sie zur Hurerei, wie es hier heißt, und zur Tischgemeinschaft mit den toten Götzen. Hurerei treiben ist hier offensichtlich wörtlich zu verstehen. Auch wenn nun, am Ende des ersten Jahrhunderts, fast 1000 Jahre vergangen sind seit der phönizischen Königstochter Isebel. An den Riten zur Verehrung der Fruchtbarkeitsgötter hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Der sexuelle Verkehr mit Tempelprostituierten gehörte wie selbstverständlich dazu. Wir hörten davon bereits in der Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. Hinweisen will ich noch auf Folgendes. In Vers 20 sagt Jesus zu seiner Gemeinde in Thyatira, »Ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest.« Das fatale Versäumnis der Gemeinde ist also, sie lässt diese falsche Prophetin gewähren. Die Gemeinde lässt es offensichtlich zu, dass diese Person oder Gruppe in der Gemeinde lehrt. Aber es sind nicht die Wahrheiten der guten Nachricht von Jesus, in denen die Christen in Thyatira von ihr unterwiesen werden. Nein, wie die Lehre Biliams in Pergamon und wie die Vorstellungen der Nikolaiten in Ephesus, so ist auch die Lehre Isebels grundlegend falsch. Wie hochtrabend diese Lehren auch daherkommen mögen. Jesus, dessen untrüglicher Richterblick alles durchschaut, Jesus hat sie allesamt als verderblich und todbringend entlarvt. In Pergamon war es wohl lediglich ein kleinerer Teil der Christen, der Biliams Lehre folgte. Doch in Thyatira scheint das Übel schlimmer zu sein, denn dort duldet die Gemeinde die Lügenprophetin, diese Isebel, und sie darf offensichtlich ungehindert ihre verheerenden Erkenntnisse in der Gemeinde verbreiten, ihre angeblich tieferen Einsichten. Und dazu sagt Jesus, das ist ein unhaltbarer Zustand, ich lasse das nicht zu. Hören wir, wie Jesus selbst das in Vers 21 formuliert. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. In allen seinen Botschaften, in denen Jesus etwas gegen die jeweilige Gemeinde vorbringt, ruft er seine Leute anschließend zur Umkehr auf. So auch bei seinem Schreiben an die Gemeinde in Thyatira. In Vers 21 richtet sich Jesus zunächst einmal an die falsche Prophetin, an diese Isabel, wie er sie nennt. Zuallererst ist sie aufgerufen, umzukehren, Buße zu tun. Davon spricht Jesus in Vers 21, indem er sagt, ich habe ihr, also dieser Isabel in Thyatira, Zeit gegeben, Buße zu tun. Wir sehen hier, Gott hat mit seinem untrüglichen Blick sofort durchschaut, wie falsch die Lehren der Isabel sind, und dennoch ringt er auch um diese Lügenprophetin. Er hat ihr Zeit gegeben, um umzukehren. Sie scheint ja Christin gewesen zu sein, bevor sie sich den verführerischen falschen Lehren geöffnet hat. Jesus hat darauf gewartet, dass die Isabel in Thyatira doch noch umkehrt. Das finde ich erstaunlich. Immerhin hat sie sich mittlerweile von ihrem früheren Herrn meilenweit entfernt. Sie lehrt alles Mögliche über tiefer gehende Erkenntnisse und verführt damit sich selbst und ihre Anhänger zu irregeleiteten sexuellen Praktiken und zur Gemeinschaft mit falschen Göttern. Doch trotz der Schwere ihrer Schuld hat Jesus die Irrlehrerin nicht aufgegeben. Er kämpft um sie. Und das, liebe Hörer, gilt grundsätzlich auch Ihnen ganz persönlich. Wie schwer die Schuld auch sein mag, die Sie auf sich geladen haben, Jesus bietet auch Ihnen an, umzukehren, zurückzukommen zu ihm. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht erneut nach vielen Jahren, die Sie nun schon ohne ihn leben. Hier spricht Jesus, derjenige, von dem es am Anfang des Buches der Offenbarung heißt, er ist es, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Das galt der Isabel von Thyatira und das gilt Ihnen und mir heute. Noch gibt es Zeit, umzukehren. Bitte zögern Sie nicht. Die Irrlehrerin bekommt also von Jesus Zeit, umzukehren. Doch Jesus muss nach dieser Frist in Vers 21 feststellen, sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Die Zeit, die Jesus uns gibt, um umzukehren von unserem Leben, das wir an ihm vorbeileben, diese Zeit ist nicht endlos. So geduldig Gott auch ist und solange er oftmals auch wartet, die Zeit, in der wir noch umkehren können, läuft irgendwann ab. So auch hier. Dabei stellt Jesus hier fest, sie will sich nicht bekehren. Es liegt am Wollen der Isabel. Gott handelt an uns, aber nicht an unserem Willen vorbei. Wir sind aufgerufen, umzukehren. Gott lädt uns ein, bittet uns, ja, setzt Himmel und Erde in Bewegung. Aber niemals übergeht er unser Wollen. Jemand sagte einmal, im Himmel gibt es nur Freiwillige, also Menschen, die wirklich wollen. Müssen muss niemand. Ach, wie sehr wünsche ich Ihnen, dass Sie umkehren wollen, umkehren zu Jesus. Nachdem die Isabel in Thyatira nicht umkehren wollte von ihren falschen Lehren, kündigt Jesus an, was nun mit ihr geschehen wird. Ich lese Vers 22. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Das Bett, auf das Jesus die falsche Prophetin Isabel wirft, ist das Krankenbett. Das Bett, in dem sie ihre Hurerei getrieben hat, wird also zu ihrem Krankenlager. Sie wollte nicht hören auf die Warnungen von Jesus. Sie wollte nicht umkehren in jener Zeit, die Jesus ihr gewährt hat. Nun erfährt sie die Wirklichkeit dessen, was der Apostel Paulus einmal schrieb. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Das gilt auch für diejenigen, die sich von der Lügenprophetin verführen ließen. Sie haben sich von ihr zur Hurerei verführen lassen. Das greift Jesus hier in Vers 22 unter dem Begriff Ehebruch wieder auf. Deshalb werden sie großes Leid erfahren, große Bedrängnis, wie Jesus es hier nennt. Doch noch hofft Jesus, dass die Verführten umkehren. Noch ist es nicht zu spät für sie. Weiter kündigt Jesus an in Vers 23, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Hier stellt sich die Frage, ob Jesus mit ihren Kindern die leiblichen Kinder der Isabel in Thyatira meint, oder ob wir das im übertragenen Sinne auffassen sollen. Dann wären ihre Kinder diejenigen, die ihren falschen Lehren und ihrer Hurerei gefolgt sind. Wobei das Zweite durchaus naheliegend erscheint. Denn weigern sich die Anhänger der Lügenprophetin umzukehren, werden sie endgültig zu Kindern der Isabel. Und Jesus wird sie dem sicheren Tod preisgeben. Dabei lässt Jesus hier keinen Zweifel aufkommen. Seinen richterlichen Augen entgeht nichts. Das sollen alle Gemeinden erkennen, wie es hier in Vers 23 betont wird. Jesus erforscht jeden. Nieren und Herzen meinen dabei die Begierden und Gedanken. Unser Innerstes ist für Jesus wie ein aufgeschlagenes Buch. Ich bin es, der das tut, betont Jesus. Auch wenn dieses Ich bin, wenn es von Gott gesprochen wird, meist in einem ermutigenden Zusammenhang steht. Hier in Vers 23 spricht Jesus in seiner Eigenschaft als Richter. Und wer sich dem dringenden Ruf des Richters zur Umkehr verweigert, dem wird Jesus nach seinen bösen Taten vergelten. Denn dieser Mensch hat Gottes Gnade abgelehnt. Doch nicht alle in der Gemeinde in Thyatira folgen der Isabel. Es gibt offensichtlich einen Rest, der Jesus treu geblieben ist. Davon hören wir in den Versen 24 und 25. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Den anderen in Thyatira bedeutet wörtlich den Übrigen. Das ist die Gruppe, die Jesus in Vers 19 gelobt hat. Eventuell ist das der kleinere Teil der Gemeinde. Ein kleiner Rest, der sich von der Lügenprophetin nicht verführen ließ. Das wäre dann eine weitere Parallele zu der Zeit, als die echte Isabel ihr Unwesen in Israel trieb. Da sagte Gott dem verängstigten Propheten Elia, »Nicht allein du hältst mir die Treue, sondern in Israel gibt es noch einen Rest von 7000 Menschen, die mir treu geblieben sind.« Für den treuen Rest der Gemeinde in Thyatira gibt es keinen Aufruf zur Umkehr, was schon erstaunlich ist, denn Jesus hatte in Vers 20 doch gesagt, dass die Gemeinde die Lügenprophetin gewähren ließ. Es fehlt auch die Aufforderung, Isabel aus der Gemeinde zu verbannen. Vielleicht ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass die Gruppe der Übrigen so klein ist, dass sie dazu nicht mehr in der Lage ist. So übernimmt Jesus dann selbst die Gemeindezucht. Jesus spricht in Vers 24 von den Tiefen des Satans. Diese Tiefen des Satans, so die Irrlehrer in Thyatira, diese Tiefen hätten sie erkannt. Vielleicht verhöhnt Jesus hier ganz bewusst das Motto der falschen Propheten. Die verkündeten möglicherweise, sie hätten die Tiefen Gottes erkannt. Und Jesus sagt nun, in euren Lehren erkennt ihr nicht die Tiefen Gottes, sondern in Wahrheit sind das die Tiefen Satans. Die Gruppe derer, die Jesus treu geblieben sind, soll nun an dieser Treue zu Jesus festhalten. Diesen Weg sollen sie weitergehen, so Jesus in Vers 25. Mit der Entschiedenheit, mit der sie bei Jesus geblieben sind, trotz der großen Belastung durch die Irrlehren in der Gemeinde, mit dieser Entschiedenheit sollen sie auch weiterhin an ihm festhalten, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt. Sonst erwartet Jesus nichts weiter von ihnen, wie er am Ende von Vers 24 betont. Auch wenn die Gruppe der Übrigen in Thyatira klein sein mag und offensichtlich hilflos gegenüber den Irrlehren der Isabel, so hat ihre Treue zu Jesus doch eine herrliche Verheißung. Und die spricht Jesus ihnen nun in den Versen 26 bis 28 zu. Da hören wir, »Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wenn sie überwinden, also festhalten an ihrem Glauben an Jesus, so werden sie letztlich als Sieger dastehen, nämlich am Ende, am Tag, an dem Jesus wiederkommt. Festhalten am Glauben an ihn, das verbindet Jesus hier mit seiner Aussage und hält meine Werke. Oft hören wir in der Bibel davon, die Worte Gottes oder die Worte Jesu zu halten. Wenn Jesus nun in Vers 26 davon spricht, die Treuen in Thyatira sollen seine Werke halten, dann betont er damit noch mehr die praktische Seite des Christseins, nämlich das Hören und Befolgen seiner Worte. Denn daraus erwächst ein neues Handeln und Tun. Was verheißt Jesus ihnen nun? Sie werden vollumfängliche Macht erhalten über die Völker der Erde, so heißt es am Ende von Vers 26. Jesus greift damit wieder Psalm 2 auf, wie er das auch schon in Vers 18 getan hat. Dort stellte er sich als der Sohn Gottes vor. Wenn Jesus am Ende der Zeiten die Nationen richten wird, dann werden diejenigen, die ihm treu gefolgt sind, an diesem Gericht über die Erde beteiligt werden. Ausgerechnet dem kleinen Rest in Thyatira, der hier so machtlos erscheint, ausgerechnet diesen wenigen Treuen schenkt Jesus diese machtvolle Verheißung. Und sie gilt uns allen. Allen, die treu festhalten am Glauben an Jesus. Dass es hier um das endzeitliche Gericht des Sohnes Gottes über die Erdenvölker geht, zeigt auch besonders Vers 27. Dort heißt es, wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, der soll sie weiden mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden. All das spricht die deutliche Sprache des Gerichts. Mit eisernem Stab zerbricht Jesus jeden Widerstand gegen den lebendigen Gott. Und an diesem Endgericht werden die Jesusleute beteiligt sein. Und deshalb überreicht Jesus seiner Gemeinde auch das Zeichen des Sieges und der Herrschaft, nämlich den Morgenstern, das Symbol in der Antike für den siegreichen Herrscher. Das verheißt Jesus seiner Gemeinde in Vers 28. Und wie in allen Botschaften an die sieben Gemeinden, so gilt auch hier. Das Gesagte gilt allen Gemeinden, damals wie heute. Davon hören wir im abschließenden Vers 29. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In der Sendereihe durch die Bibel ging es diesmal um die Botschaft an die Gemeinde in Thyatira. In der nächsten Folge ist dann die Stadt Sardes an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.